Herzlich willkommen beim Zukunftsformer-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ich bin Alexander Kellersch und in unserem Podcast beschäftigen wir uns immer eine gute halbe Stunde mit allen Themen rund um BNE und Jugendarbeit. Mein heutiger Gast ist Daniel Alkayal, Co-Autor des Buches »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen«, 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft. Das Buch hat er gemeinsam mit 7 anderen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren geschrieben. In ihrem Buch beschreiben sie ihre Pläne für eine gerechte und ökologisch handelnde Gesellschaft. Man könnte also sagen, bei den jungen AutorInnen hat BNE bereits gewirkt und sie erheben nun ihre Stimme, um die Welt mitzugestalten. Ich habe mit Daniel über das Buch gesprochen, politischen Aktivismus und wie er in der Jugendarbeit sozialisiert wurde. Viel Spaß.
Wir haben dich eingeladen, weil du einer der Mitautoren von dem Buch »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen« bist. Was kannst du uns denn über dieses Buch erzählen? Worum geht's da?
Worum geht's in diesem Buch? Gute Frage. Wir hatten 2019, als die Klimabewegung groß auf den Straßen war, uns gedacht, das ist super wichtig und super gut, dass es das jetzt gibt. Wir wollten das Ganze dann mit einer Art Manifest, Forderung, politischen Verständnis unterfüttern und kamen dann schnell auf dieses darauf ein Buch zu schreiben und haben dann überlegt, okay, wir wollen auf jeden Fall Klimaschutz und Schutz der ökologischen Lebensgrundlagen drin haben. Das bedeutet aber auch, dass man soziale Grundlagen schaffen muss, wo jedermann auch so leben kann, also jeder Mann, jede Frau, wir alle. Und sind da immer weitergekommen von unserer Wirtschaftsweise, wie wollen wir arbeiten, was brauchen wir denn für eine Bildung für die Arbeit der Zukunft und weiter und so fort. Und so kamen wir dann auf 10 Kapitel, die alle schon auch miteinander zusammenhängen und jeweils mit einem kurzen Analyseteil, was ist der Status quo, warum finden wir das falsch und was sind unsere Vorschläge, weil letzten Endes ist der Debattenbeitrag von dem Buch, dass wir sagen, ohne Plan geht's nicht weiter. Wir legen unsere Ideen vor, die haben wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgearbeitet. Und wir sagen nicht, dass unsere Ideen die besten sind, aber wir sagen, das ist der Plan. Und wenn jemand bessere Ideen hat, dann raus damit. Wir diskutieren das, wir machen da auch mit. Aber bitte lasst uns jetzt mit einem Plan in die Sache gehen.
Wie habt ihr euch in dem Prozess selbst organisiert und wie wurdet ihr auch betreut? Wahrscheinlich hatte niemand von euch Erfahrung darin, wie man ein Buch schreibt und veröffentlicht.
Genau, also Erfahrungen waren ein bisschen da. Man hat mal eine halbe Seite bekommen in einer Zeitung, um quasi die junge Stimme zu einem Thema zu sein. Und es hat einfach nicht mehr gereicht. Wir wollten das wirklich auch ausformuliert haben. Und deswegen hat auch diese Idee, dieses Buch zu schreiben, ist dadurch quasi auch mit aufgekommen, unter anderem. Und Erfahrung hatte niemand von uns. Wir waren auch sehr überrascht, dass der Blessing Verlag gesagt hat, ja, das wollen sie unterstützen, das wollen sie verlegen, dieses Buch soll erscheinen. Und wir haben uns dann im Frühsommer in Erfurt getroffen, die AutorInnen und Autoren, und haben dann erst überlegt, wie können wir das machen, so dass wir quasi alle zusammen ein Buch schreiben können, ohne dass es in verschiedene Kapitel zerfällt, wo es dann quasi eine Essay-Sammlung ist. Und was soll unser Narrativ sein? Was ist die Idee? Was wollen wir erzählen? Haben Sachen verworfen. Und am Ende der Woche stand dann erstmal nur die Einleitung, die ich persönlich auch so mit dem stärksten Punkt auch tatsächlich von dem Buch mitfinde. Und danach ging es dann über verschiedene Schreibtreffen, zusammen telefonieren, man arbeitet von zu Hause aus, je näher man die Deadline rankam, desto mehr Druck war dann natürlich auch da, desto öfter hat man sich Dateien hin und her geschickt. Ich erinnere mich noch einmal, da habe ich eine ganze Nacht durchgearbeitet, um die Fußnoten nochmal zu checken, dass wir uns ja nicht angreifbar machen mit den Forderungen, die wir aufstellen, mit den Behauptungen, die wir aufstellen, damit das alles auch perfekt passt, und haben dann tatsächlich bis 2 Tage nach der eigentlichen Abgabe, also alle, die mal ein Buch geschrieben haben, kennen das, dass die Abgabefrist ist, und 2-3 Tage nach der Abgabefrist nochmal bis zu den Druckfahnen hin alles nochmal redigiert wird und haben dann nochmal diskutiert und verhandelt über tatsächlich kleine Passagen, damit das so passt.
Was waren denn spannende oder überraschende Erkenntnisse auch für euch in diesem Rechercheprozess?
Ich glaube, es sind zwei Arten von spannende Erkenntnisse, die ich für mich hatte. Das eine ist natürlich dieses Fachwissen, das man sich aneignet, wenn man diese ganzen Berichte liest. Ich erinnere mich noch an einen Abend, da haben wir bei dem Thema für die ökologische Lebensgrundlagen unseren zweiten Kapitel recherchiert. Und plötzlich schaut einer am Tisch auf und sagt, er liest gerade den IPCC-Bericht zu den Ozeanen und es ist tatsächlich ein realistisches Szenario, dass die Ozeane kippen könnten. Also wir alle kennen das vielleicht, wenn ein kleiner See kippt oder sowas. Als vor 20 Jahren der Bodensee gedroht hat zu kippen, da war höchster Alarm in Süddeutschland. Wenn jetzt aber der Atlantische Ozean kippt, ich glaube, man kann sich nicht wirklich vorstellen, was das für eine Konsequenz hat. Und das waren dann so diese Dimensionen, die habe ich beispielsweise das erste Mal so richtig begriffen, beziehungsweise gemerkt, man kann sie nicht begreifen, weil das so riesig ist und so gigantisch und so unvorstellbar. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt war, wir waren alle, oder wir sind alle davor schon politisch aktiv gewesen, politisch gebildet, haben uns mit Sachen auseinandergesetzt, aber haben dann gemerkt, es sind jetzt Leute, die kommen schon aus einer ähnlichen Richtung, aber also man findet auf jeden Fall einen Konsens, aber trotzdem sind die Sichtweisen sehr beschränkt. Für mich war beispielsweise Sozialpolitik, Arbeit und Wirtschaften das Kapitel sehr wichtig, die drei Kapitel sehr wichtig. Und dann waren für andere mehr das Klimakapitel wichtig. Und da kam dann irgendwann die Forderung nach dieser CO2-Steuer auf, wo ich dann gemeint habe mit jemand anderem, naja, es wäre sehr wichtig, wenn es einen sozialen Ausgleich gab. Und dann wurde gefragt, wieso ein sozialer Ausgleich? Also es waren Leute mit verschiedenen Hintergründen, die mit verschiedenen Brillen auf die Probleme geschaut haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Stärke von unserem Buch, dass man, dass junge Menschen das selbst geschrieben haben und aufgrund von ihrem Hintergrund und ihren eigenen Gedanken das ausdiskutiert haben, um quasi so einen allgemeinen Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln. Und ich glaube, das ist so die zweite große Überraschung, die für mich auf jeden Fall in diesem Buchprozess stand.
Was habt ihr denn erwartet, wie die Reaktionen sowohl von Erwachsenen, PolitikerInnen, EntscheiderInnen, als auch von Peers aus eurer Altersklasse werden würden? Und wie waren sie denn dann tatsächlich?
Naja, eine Erwartung so richtig war schwer zu fassen. Also wir hatten ja alle noch nie ein Buch geschrieben. Es war von, naja, das Buch kommt dann quasi ins Weihnachtsgeschäft, im Weihnachtsgeschäft raus. Und es hat sich dann immer wieder angebahnt, dass zum Beispiel das Börsenblatt dann gemeint hat, das ist so das wichtigste Magazin im Buchhandel, hatte dann unser Buch auf dem Cover des Monats November 2019. Und das war dann so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, okay, Leute in der Buchbranche sagen, das wird groß. Und das hat dann immer mehr die Aufregung gesteigert und so richtig vorstellen konnten wir uns aber nicht, was das dann am Ende bedeutet. Wir waren nur riesig aufgeregt und erstmal sehr froh, dass wir das Buch abgegeben haben, damit wir das fertig haben und mal durchatmen konnten. Und wie die Reaktionen waren, sehr, sehr beeindruckend. Also wir hatten eine Buchpremiere in Berlin mit über 400 Leuten, die anwesend waren, innerhalb von kürzester Zeit. Wir hatten am Vormittag noch beim Radio Fritz ein Radiogespräch und darüber haben nochmal Leute gesagt, sie kommen kurzfristig vorbei. Also 2019 hat das Thema allen unter den Nägeln gebrannt. Das war ja, alle haben nach was gesucht, wo man sich dran reiben kann, wo man eine Debatte führen kann. Und da hatten wir gemerkt, es gibt eine sehr große Resonanz unter jungen Leuten, die quasi sowas auch suchen, aber auch von älteren Leuten tatsächlich, die verstehen wollen, was die junge Generation, die jetzt gerade die Schule bestreikt und auf die Straße geht und Forderungen, sich hinter Forderungen versammelt, nachdem man 15, 20 Jahre davor immer von der Politik verdrossenen Jugend geredet hat. Und da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben aber auch alle Bundestagsabgeordneten angeschrieben, ob sie denn zur Premiere kommen wollen, haben sie herzlich eingeladen. Jeder und jede einzelne aller demokratischen Parteien hat natürlich eine Einladung bekommen. Und kein einziger und kein einziger ist aufgetaucht. Niemand war da. Wir hatten am Anfang, also wir haben keine Buchpremiere gemacht im Sinne von wir lesen, sondern wir haben quasi präsentiert, was der Gedanke dahinter ist, was die Debatte sein soll, was unser Plan ist. Und am Anfang auch eine kurze Diskussionsrunde gehabt mit Maya Güppel und Herr Professor Schellenhuber. Und ein Stuhl war frei, falls doch irgendjemand, ein Verantwortungsträger, eine Verantwortungsträgerin da ist, die wir übersehen haben, sich gerne dahinsetzen kann. Es ist leider niemand aufgetaucht. Und das ist so ein bisschen auch die Erfahrung, die wir gemacht hatten, dass Politikerinnen und Politiker sich gerne vielleicht auf ein Podium setzen, gerne danach Fotos machen und sagen, wir haben uns ausgetauscht mit Aktivistinnen und Aktivisten, aber sich wirklich auf fremdem Terrain dem zu stellen und das auszudiskutieren und über Argumente und das Richtige und das Falsche zu diskutieren, das war wenig Bereitschaft da.
Hat sich das in der Folge nochmal geändert? Also habt ihr noch Gespräche mit PolitikerInnen führen können? Ist noch mal jemand von sich aus auf euch zugekommen?
Es sind noch mal ganze Parteien auch auf uns zugekommen, die mit uns sprechen wollten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen und Werbung für irgendwelche Parteien machen oder so, aber tatsächlich kamen Parteien auf uns zu, aber tatsächlich selten öffentlich. Wir wurden dann immer von der Zivilgesellschaft eingeladen, auch auf Podien. Also ich selbst habe beispielsweise einmal mit Malu Dreyer diskutiert in Mainz, wo es auch um nachhaltige Entwicklung ging und die Klimaziele, wie man die in Rheinland-Pfalz erreichen kann. Und viele der anderen Autorinnen und Autoren, also wir sind ja zu acht, das ist die Stärke, wir können tatsächlich auf viele Podien gehen und viele Veranstaltungen besuchen. Das gab es dann schon, aber immer nur auf diesem sozusagen neutralen Terrain, wo man dann sich nochmal nett präsentieren kann als Politikerin, als Politiker, danach ein Bild machen. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr war ich in der Evangelischen Akademie Tutzing auf einem Podium mit Frau Professor Karin Pittel von der LMU und einer Europaabgeordneten der Grünen. Und ich habe genau das angesprochen, dass seitens der Politik auch in der Premiere niemand kam, niemand sich damit auseinandersetzen möchte in der Öffentlichkeit. Auf Podien redet man gern damit, macht danach ein Foto und dann geht man. Und alle jungen Leute im Raum haben genickt und konnten das nachvollziehen. Die Älteren im Publikum haben ein bisschen geschmunzelt. Nach dem Podium sind wir dann von der Bühne runter, sind rausgegangen. Dann kommt die grüne Abgeordnete zu mir und sagt, hey, können wir noch ein Bild machen? Und ich melde mich bei dir, wir können uns austauschen. Die Mail habe ich bis heute nicht bekommen. Das Bild ist aber in Social Media. Und das ist genau das, was immer das Problem ist, dass versucht wird, sowas zu vereinnahmen und was auch extrem schwer ist, sich dagegen zu wehren. Weil letzten Endes geht es ja nicht um mich. Es geht ja auch nicht um, dass ich irgendwie demonstrieren gehe oder dass ich ein Buch geschrieben habe, sondern darum, was in diesem Buch steht und was unser Plan ist, unsere Argumente sind. Und die wollen wir austauschen.
Jetzt hast du bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg selber kandidiert und wolltest in den Landtag einziehen. War auch die Erfahrung, die du damals im Nachgang der Buchveröffentlichung gemacht hast, ein Antrieb dafür oder was hat dich dort sonst am meisten motiviert dafür?
Die Erfahrung war definitiv ein Antrieb, gerade weil, es sind ja auch mit meinen Ideen, die wir niedergeschrieben haben. Und da haben wir sehr viel Zuspruch für bekommen. Und dann war mein Gedanke, für mich ist wichtig, dass ich mich in unserem Wahlprogramm wiederfinde, habe deswegen auch innerhalb unserer Partei mich dafür eingesetzt, dass beispielsweise das CO2-Budget für Baden-Württemberg, also ich bin aus Baden-Württemberg, ins Wahlprogramm kommt und viele andere Sachen, um das Wahlprogramm auf jeden Fall mit dem vereinbar zu machen, was ich selbst möchte. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich möchte versuchen, einen Wahlkampf zu machen, so wie ich das aus meiner Perspektive mir vorstelle und für die Themen streiten, die ich wichtig finde. Und das war mein Antrieb. Und am Anfang von unserer Wahlkampagne saß ich mit 4 anderen in einem Raum und wir haben evaluiert, okay, was ist das Ziel? Und unser Ziel war es wirklich, für unsere Themen zu streiten und nicht um jeden Preis in diesen Landtag zu kommen und dann auch Kompromisse zu machen, sondern wirklich Themen setzen und diskutieren zu lassen oder selbst zu diskutieren. Und genau, das war das Ziel. Ich glaube, wir haben es erreicht und tatsächlich wurden wir auch belohnt, in Anführungszeichen, also ich sitze jetzt nicht im Landtag, aber auf der anderen Seite war der Trend in der Partei, von der Partei, in der ich bin, negativ zu dieser Zeit. Aber wir waren der einzige Wahlkreis, der dazu gewonnen hat, der keinen Landtagsabgeordneten schon hatte. Also wenn man Landtagsabgeordneter ist, hat man ja auch ganz andere Ressourcen, man hat ein Büro, man ist besser vernetzt. Und ich war einfach ein Mitzwanziger aus der Gegend, der mit ein paar anderen jungen Leuten versucht hat, eine Kampagne zu machen und da auch Zugewinne gegen den allgemeinen Trend gemacht hat. Also das hat uns das schon bestätigt, dass man mit einer mutigen und frischen Kampagne einiges erreichen kann.
Wie sind dir die Menschen im Wahlkreis begegnet, speziell auch die Älteren, wenn sie gesehen haben, da kommt ein Mitzwanziger, der hat sehr starke inhaltliche Ideen, die vielleicht auch ein Stück weit dem entgegenlaufen, wie meine Generation das so die letzten 30, 40 Jahre gemacht hat.
Erstaunlicherweise gab es schon sehr viel Zuspruch. Und vor allem, ich glaube, dadurch, dass wenn man seine Themen ernsthaft präsentiert und zeigt, dass man da voll dahinter steht, dann wird das honoriert und respektiert. Und dann heißt es oft auch, also ich glaube, das war auch das die Hauptantwort, wenn Leute über unser Buch gesprochen haben, ich kann mit 99% aller Sachen mitgehen und es sind dann Nuancen. Und ähnlich war das dann auch in diesem Wahlkampf, dass wenn man wirklich das glaubwürdig vertritt, was ich in dem Fall dann ja konnte, weil ich mir die Themen gesucht habe, die ich nicht vertreten möchte, wird man auch ernst genommen. Dann ist das Alter nicht mehr das Problem. Wenn man merkt, dass Leute einen auf das Alter ansprechen, dann könnten sie auch, also die wollen dann gar nicht mit einem diskutieren und diesen Austausch suchen. Und dann ist das, ja, das ist quasi ein, wie sagt man so schön, ein Atomine. Also man sucht sich irgendein Pappkamerad, den man aufstellt und dann muss man nicht wirklich sich mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Und die Mehrheit im Wahlkampf wollte aber wirklich mit einem diskutieren und hatte da wirklich auch Fragen dazu, wie man sich das vorstellt, was denn die Ziele sind und wie man dies erreichen möchte. Und ich glaube, da konnte ich auch in dem Ort, also in Heidelberg habe ich Wahlkampf gemacht und ich glaube, da konnte ich auch nachhaltig ein paar Punkte setzen.
Ihr habt viel Zuspruch bekommen für eure Position, für euren Plan im Buch. Du im Wahlkampf, viele Menschen gehen mit euren Zielen mit. Warum wird es denn nicht umgesetzt? Warum läuft die Realität denn in der Politik ein Stück weit anders? Hast du da ein Erklärungsmuster dafür?
Ich persönlich glaube, dass es ein bisschen der fehlende Mut ist, dass im politischen Betrieb dass ich ein bisschen dieses langsame Rantasten durchgesetzt hat. Man macht nichts, wo man nicht schon weiß, dass seine Mehrheit funktioniert. Das ist so ein bisschen, ja. Früher hieß das, glaube ich, Basta-Politik, was auch nicht das Ziel sein muss, sondern, dass man wirklich klar vorangeht, sagt, das wollen wir erreichen. Das sind unsere Ziele oder das sind unsere Wege, die wir gehen möchten und dann daran eine Debatte führen und nicht warten, bis eine Debatte soweit geführt ist, bis Mehrheiten stehen, bis man weiß, in dem Ausschuss stimmen die und die zu. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, an dem es hakt im politischen System, dass man immer auf Nummer sicher geht und es klingt immer so schief, wenn man sagt, dass da viele Leute für die Karriere spielen, aber ein Wiederwahlinteresse ist natürlich da. Deswegen möchte man mit seinem eigenen Projekt auch nicht versagen. Und deswegen ist dieses zaghafte Abtasten oft da. Ich glaube, dass man Politikerinnen und Politikern, die glaubhaft was versuchen und wenn sie daran scheitern, das nicht nachfragen darf. Ich habe damals nicht gelebt, aber in den 60ern, ich glaube, Willy Brandt ist auch 3-mal angetreten, bis er Bundeskanzler wurde. Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass eine Person innerhalb von 12 Jahren 3-mal als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin antreten darf, weil das würde im heutigen politischen Betrieb niemand mehr mitmachen. Da wäre dann, okay, du hast jetzt versagt, jetzt ist der Nächste dran. Und ich glaube, diese zwei Strömungen, das eine ist dieses Schnelllebige und man muss sich um die Karriere fürchten, auf der anderen Seite der fehlende Mut. Ich glaube, die zwei behindern sich gegenseitig, diese zwei Strömungen.
Die erste Auflage von eurem Buch ist 2019 erschienen. Wenn du jetzt zurückblickst, was hat sich in all den Jahren getan? Also gerade aktuell ist ja relativ viel in der Welt los. Und mit welchem Gefühl blickst du sowohl auf unsere jetzige Situation als auch in die Zukunft?
Ja, was hat sich getan? Wir waren eigentlich gerade am Anfang unserer Lesereise oder eigentlich schon mittendrin fast und haben Veranstaltungen in ganz Deutschland geplant, hatten auch Zusagen von verschiedenen Promis und WissenschaftlerInnen, die uns quasi helfen wollten, Veranstaltungen in größeren Städten zu machen, bis dann Corona über uns alle kam. Und ja, damit ist das quasi ins Wasser gefallen. Auch die Klimakrise ist aus dem medialen Fokus geraten. Und anfangs 2020 war ja noch der Gedanke, na ja, durch Corona entschleunigen wir alles und die Emissionen sinken und eigentlich ist es doch alles gut. Man hat ein gutes soziales Netz geschaffen, das die Härten abfedert. Letzten Endes hat sich diese Diskussion dann nur verlagert. Also man hat nicht mehr über Klima gesprochen, man wollte aber auch nicht über die sozialen Probleme sprechen, die Corona gemacht hat. Wir haben ja auch verschiedene Forderungen und einen Plan gemacht für Bildungspolitik, was es bedeutet, dass Kinder die ganze Zeit beispielsweise zu Hause sind oder wie ein gerechter Sozialstaat aussehen muss, wenn man auch alleinerziehend ist, dass das alles funktioniert. Und jetzt mit den Teuerungen der Inflation und der Energiekrise, was jetzt passiert im Winter mit Heizen, stehen wir auch vor großen Unsicherheiten. Und auf der einen Seite denken wir uns, naja, dieser Plan, den wir haben, wir haben uns ja nichts wirklich ausgedacht. Wir haben nur recherchiert, was denn eigentlich schon vorliegt, was die Wissenschaft sagt, das funktioniert und das ist machbar. Hätte man das vor 15 Jahren schon angewandt, dann wären wir gar nicht in dieser Situation von heute. Wir hätten ein resilienteres Gesundheitssystem. Wir hätten nicht die Pflegekrise. Wir hätten jetzt keine Probleme von Abhängigkeit von irgendwelchen fossilen Energien und all diese Sachen. Und das ist so der Punkt, der einen elendig wurmt. Also ich glaube, unsere Forderungen haben deswegen nichts an Aktualität verloren. Es zeigt nur, auf wie vielen Feldern wir Recht hatten, jenseits auch von dem Klimafeld. Mein Lieblingsbeispiel ist immer 1998 erschien das Buch Der Preis für unser Überleben. Der Titel ist sehr drastisch. Da geht es auch um die heraufziehende Klimakrise. Die Autorin ist die Frau Dr. Angela Merkel. Also wir hatten 16 Jahre eine Bundeskanzlerin, die sehr detailliert als Physiker erklären, beschreiben konnte und weiß, was denn die Folgen sind von der Politik, die sie macht. Und dennoch ist sie passiert. Und das ist der Punkt, wo man wütend wird und aber noch nicht resigniert ist. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall noch viel zu tun gibt, ja.
Neben seiner Autorenschaft und Politik ist Daniel auch in Jugendverbänden aktiv, vor allem bei den Falken. Mich hat interessiert, wie das ihn geprägt hat und was das Besondere an seinem Jugendverband ist.
Was hat dich besonders an den Falken angesprochen und warum hast du dich da wohlgefühlt?
An den Falken hat mich so ziemlich alles angesprochen, um ehrlich zu sein. Schlicht aus dem Gedanken heraus, dass man bei den Falken eine sehr große Freiheit hat, Dinge auszuprobieren. Also klar, das ist ein dezidiert linker Kindern-Jugendverband, wo es sehr viel darum geht, dass Kinder sich selbst erfahren können als selbstdenkende Wesen, die, ich versuche das jetzt weniger philosophisch mal auszudrücken, aber die ihre eigenen Bedürfnisse haben, die sie auch erkennen und die sie dann auch lernen, selbst zu organisieren. Also wo sie vermittelt bekommen, dass sie ernst genommen werden, woran sie noch wachsen können. Das ist aus der einerseits dieser pädagogische Bildungsanspruch, den ich super wichtig finde. Und gleichzeitig leitet sich daraus dann ja auch gleich eine politische Analyse ab. Von wegen, naja, warum gibt es denn so viele Probleme auf der Welt? Das treibt Kinder ja auch um. Sei es aktuell die Frage nach Krieg in Europa, das bekommen Kinder ja auch mit, dass man dieses Thema mit ihnen bearbeitet. Das Klimathema, dass man das mit Kindern bearbeitet. Was ist denn da das Problem? Sind wir schuld, weil wir im Supermarkt die falschen Produkte kaufen? Oder was genau steckt denn da eigentlich dahinter? Ist es unsere Wirtschaftsweise, Dinge, für die wir vielleicht selbst nichts können und keinen Einfluss nehmen können? Und wie können wir Einfluss darauf generieren? Also diese Fragen, die sich Erwachsene stellen, stellen sich Kinder genauso. Die Frage ist dann halt eher, wie kann ich mit einem 10-Jährigen oder einer 12-Jährigen darüber sprechen, dass es in deren Wortschatz auch verständlich ist und sich selbst vielleicht auch Lösungen entwickeln.
Was wäre denn dein Tipp für eine Jugendarbeiterin, die sich vor genau diese Herausforderung gestellt sieht? Wie kann ich eine immer komplexer werdende Welt so runterbrechen, dass auch Kinder es verstehen und ich mit ihnen auch in einen Dialog darüber treten kann?
Bei uns Falken gibt es immer mit dem Augenzwinkern den Satz, lernen durch Scheitern. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, sich da nicht zu viele Gedanken zu machen. Kinder sind viel klüger, als man gemeinhin glaubt. Und das Wichtigste ist, sie einfach ernst zu nehmen. Und die machen sich wirklich selbst auch Gedanken. Und sie kommen ja auch zu einem und stellen dann Fragen zu verschiedenen Themen. Und naja, wenn man jetzt denen was aufoktroyiert und sagt, heute sprechen wir über Thema XY, dass das auf Desinteresse stößt, naja, das ist ja auch in der Uni genau dasselbe. Also da geht es nicht um das Alter von den Menschen. Wenn es aber Kinder mit einem sprechen wollen über verschiedene Themen oder wenn man in einem Gespräch merkt, dass da ist ein Interesse da, dann einfach drauf eingehen und auch mal nachfragen, was man denn schon drüber weiß. Vielleicht Fremdwörter vermeiden. Also man muss jetzt nicht super gestellt sprechen, sondern ganz normal. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Kinder ernst nehmen, weil das sind ganz normale Menschen wie du und ich.
Vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
Sehr gerne. Vielen Dank.